uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute mit Professor Gabriel Felbermeier. Herzlich willkommen.
Hallo.
Es ist gerade Montagnachmittag. Wir zeichnen die Sendung auf. Sie sind der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und hatten gerade einen Termin hier im Südwesten. Wo genau sind Sie gewesen?
In Baden-Baden.
Was gab es dort?
Da gab es die Baden-Baden Unternehmergespräche. Das ist ein Gesprächskreis von führenden Unternehmern und Managern in Deutschland. Und ich durfte da einen Vortrag halten, wo es um die Frage ging, wie geht es weiter mit dem Standort Deutschland, mit der Industrie, mit der Globalisierung, also zentrale Themen, auch gerade hier im Südwesten.
Und der Bund der Industrie spricht ja schon von einer Rezession, in die wir sehenden Auges zulaufen. War das auch Thema wegen des Coronavirus?
Das war auch Thema, ja, richtig. Wir sind ja jetzt schon seit 6 Quartalen in einer Industrierezession. Das spürt man auch im Südwesten, weil dieses Bundesland Baden-Württemberg, das so verwöhnt war mit niedrigen Arbeitslosenzahlen, jetzt die stärksten Zuwachsraten sieht im bundesdeutschen Vergleich, weil die Industrie so stark ist. Und jetzt kommt noch die Coronavirus-Krise dazu, die weiter dem Exportgeschäft einen Dämpfer versetzen wird. Und der Industrieproduktion, das sieht zurzeit nicht gut aus.
Wie war die Stimmung dann dort unter den Unternehmern?
Die war nicht schlecht. Das sind professionelle Manager, die sehr nüchtern und sehr cool sozusagen an die Probleme herangehen und sehen, was zu tun ist. Das ist also keine Panik zu sehen. Ganz im Gegenteil, viele fragen, wo sind denn hier in dieser Zeit der Unsicherheit für uns spezifische Chancen enthalten? Denn es ist ja immer so, wenn eine Krise kommt, dann durchmischen sich die Karten neu. Und die, die gut durch die Krise kommen, haben dann im nächsten Aufschwung oder in der nächsten Zeit, wo es wieder ruhiger läuft, die besseren Geschäftsaussichten.
Viele Branchen sind betroffen, die keine Lobby haben, beispielsweise die Messebauer. Als jetzt eine Absage der Internorga kam, da berichtete ein Messebauer beispielsweise, der hatte gerade 100 Lkw auf der Straße. Die wurden dann alle wieder zurückgerufen. Was empfehlen Sie denn so einer Branche?
Ja, diese Branche hat es natürlich schwer. Insgesamt alle Dienstleister, die zu tun haben mit Tourismus, mit Eventmanagement, mit Veranstaltungen, Konzerte, ja, auch die Kinobetreiber, sicherlich auch zu einem Teil Gaststätten, die jetzt darunter leiden, dass nicht nur Veranstaltungen abgesagt werden, sondern dass man auch sozusagen viele Menschen hat, die einfach Angst haben. Ja, selbst wenn eine Veranstaltung stattfindet, geht man dann nicht hin, weil man sich fürchtet, sich anzustecken. Und was kann diese Branche tun? Und sie kann gar nichts dagegen machen. Das ist sozusagen ein Wegbrechen der Nachfrage, wo man nicht mit Marketingmitteln oder sonstigen Marktbearbeitungsmitteln dagegen ankämpfen kann. Gestern hat der Koalitionsausschuss getagt, am Sonntag, und vorher hat schon der Bundeswirtschaftsminister gesagt, es wird keiner im Stich gelassen. Und ich glaube, die Wirtschaft muss sich jetzt verlassen können, dass die Politik in dieser Phase auch hilft.
Peter Altmaier hat ja auch für morgen noch mit den Länderkollegen eine Sitzung einberufen. Da steht aber die Tagesordnung noch nicht fest. Welchen Punkt würden Sie denn als Top 1 auf die Tagesordnung setzen?
Naja, ganz wichtig ist, dass die Unternehmen Liquiditätshilfen erhalten. Wenn es der Messebauer eine große Messe nicht durchführen kann und ihm da plötzlich jetzt auch Erlöse fehlen, dann sollte das nicht dazu führen, dass er dicht machen muss. Dann sollte das nicht dazu führen, dass er Mitarbeiter entlassen muss. Und da kann die Politik helfen. Sie kann zum Beispiel mit Steuerstundungen mithelfen, dass Unternehmen jetzt nicht durch den Fiskus zum Beispiel in eine Zahlungsunfähigkeit getrieben werden. Das geht ganz einfach. Da braucht man nur politischen Willen dazu. Und der ist auch da. Die Kurzarbeit wurde gestern beschlossen. Es gibt eine ganze Reihe von Instrumenten. Und die haben jetzt alle Priorität. Die sind alle wichtig.
Sie sagen, das Coronavirus besitzt das Potenzial, einen zweiten Lehman-Schock auszulösen. Wo sehen Sie denn die Parallelen?
Na, ich glaube, es gibt zwei Parallelen. Die erste ist, dass die Corona-Krise eine Rezession auslösen kann, wie eben die Pleite der Lehman-Brüder das auch gemacht hat. Wobei in diesem Fall jetzt gar nicht so das Problem ist, dass da Menschen nicht in die Arbeit gehen können, weil sie krank sind, weil Produktion ausfällt, sondern das Problem ist, dass wir eine Vertrauenskrise haben. Die Menschen machen sich Sorgen, haben Angst, gehen nicht mehr ihren normalen Wegen nach und die Nachfrage sinkt und diese psychologischen Effekte beschleunigen dann eine Rezession. Das war auch 2008/2009 so. Die Panik auf den Märkten hat eben die Dinge noch viel stärker gemacht, als sie ohnehin gewesen wären. Und die zweite Dimension ist, dass man aus dieser Erfahrung mit den jetzt sehr fragil erscheinenden globalen Wertschöpfungsketten Lehren ziehen wird, wie man auch aus der Lehman-Brüder-Pleite Lehren gezogen hat. Und das riecht ein bisschen nach einer Deglobalisierung, nach einem Zurückdrehen der internationalen Vernetzung, was nicht nur gut ist, sondern eben auch Wohlfahrt kosten kann.
Sie fordern da eine Reform des Welthandels. Das ist ja etwas, was Sie nicht seit gestern fordern und nicht erst seit dem Ausbruch des Coronavirus. Ja. Wie soll nach Ihrer Vorstellung der Welthandel denn aussehen?
Naja, wir brauchen Regeln, auf die man sich verlassen kann. Das ist das Zentrale. Es ist gar nicht mal so wichtig, welche Regeln es sind. Es ist nur wichtig, dass die Unternehmen Gewissheit haben, wie die Bedingungen aussehen auf den wichtigen Exportmärkten. Und das Problem, das wir haben mit dem Welthandelssystem, ist, dass die Regeln, die jetzt in Kraft sind, in den späten 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre verhandelt wurden. 1995 halt die Welthandelsorganisation.
Die hat sich damals gegründet. Und ist es richtig, genau, dass die Regeln seitdem nicht reformiert wurden?
Die wurden seitdem nicht grundlegend reformiert. Und die Philosophie damals war ja Ende des Kommunismus, alle Länder bewegen sich hin zum selben marktwirtschaftlichen, demokratischen, liberalen Grundmodell. Diese Vorstellung, die ist nun nicht eingetreten. Sie ist nicht eingetreten in China, nicht in Russland, nicht in der Türkei, vielleicht nicht mal in den USA. Und das stellt vieles in Frage. Wir müssen uns verabschieden, glaube ich, von dieser Idee des One Size Fits All, ein Regelsatz für alle Länder, die so heterogen sind. Wir brauchen da ein bisschen mehr Flexibilität. Das ist nur ein Thema. Die WTO muss auch grüner werden zum Beispiel. Wir müssen uns um Umweltthemen sehr viel stärker kümmern und die in die Regeln des Welthandels einbauen.
Und Sie haben mal gesagt, Sie wollten die Welthandelsorganisation zu einer Art Club umbauen, der unterschiedliche Formen der Mitgliedschaft anbietet. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das kann man sich so vorstellen wie die Europäische Union auch. Da haben wir ja auch unterschiedliche Clubs. Es sind nicht alle Mitgliedstaaten der EU in der Eurozone. Dänemark zum Beispiel nicht, Schweden nicht. Es sind nicht alle Länder im Schengen-Raum, sind nicht alle Länder gleich involviert bei Erasmus und so weiter. Und Ähnliches kann man sich da auch vorstellen. Es ist wichtig, dass wir Ländern, die unzufrieden sind mit manchen Regeln, nicht gleich die Tür zuschlagen.
Aber ist das realistisch bei 163 Mitgliedstaaten? Ist das nicht utopisch?
Naja, das ist ja genau das Problem. 163 Mitgliedstaaten, die extrem heterogen sind, da sind bitterarme Länder dabei und dann auch ultrareiche. Da sind Länder dabei, die im Prinzip keine Handelsbarrieren haben wie Singapur und solche, die noch hohe Barrieren haben wie Kuba oder Venezuela. Da sind Demokratien dabei und Autokratien. Und diese riesige Heterogenität, die ist ja gerade das Problem. Wir sollten nicht naiv sein und uns einbilden, diese Heterogenität geht irgendwie weg. Das war die Naivität der 90er Jahre. Das sehen wir jetzt, dass das eine Illusion war. Jetzt müssen wir die Regeln der Welthandelsorganisation umschreiben und sicherstellen, dass wir möglichst viele Länder in ihrer Heterogenität einfangen können. Das bedeutet, wir brauchen mehr Flexibilität, wie wir auch in Europa sehr viel Flexibilität haben, damit möglichst viele Länder sich andocken können.
Als Präsident des Instituts für Weltwirtschaft können Sie das beurteilen. Ist Globalisierung ein Megatrend von gestern?
Die Globalisierung, die wir in den letzten 25 Jahren gesehen haben, die ist jetzt einmal vorbei. Insofern ist das ein Megatrend von gestern. Man kann von einer Globalisierung 1.0 reden, wenn man mag. Ja, jedenfalls, wenn man die Zeitzählung nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen lässt. Da war es ja lange so, dass der Handel einfach im Durchschnitt doppelt so schnell wuchs wie die Produktion. Wer also auf Globalisierung gesetzt hat, auf Welthandel gesetzt hat als Unternehmer, der hat typischerweise die besseren Erfolge erzielt. Das ist vorbei, schon seit 2008, 2009 vorbei. Der Welthandel wächst nicht mehr so schnell. Und das bedeutet, Unternehmen müssen sich ein bisschen umstellen. Sie müssen sich fragen, wo sind die Wachstumspotenziale der Zukunft? Und sie stecken nicht mehr in der Globalisierung, wie wir sie kennen. Jedenfalls nicht dort, wo wir Güter handeln. Wir werden ja digitaler, wir werden mehr Dienstleistungshandel sehen, wir werden Dienstleistungen mit neuen Technologien handeln. Ja, da kommt ganz vieles auf uns zu und das wird dann eher sozusagen ein neues Globalisierungsmodell sein, das aber mit dem alten, wo wir Containerschiffe über die Ozeane schicken, wo wir tangible Güter handeln, also Dinge, die man angreifen kann, handeln, die wird diese Epoche ablösen.
Was Sie da beschreiben, spricht aber ja genau für das, was wir aktuell schon erleben, wenn wir auf Amerika gucken. Der Protektionismus ist plötzlich ein Thema.
Ja, der ist deswegen auch ein Thema, weil wir, auch die Ökonomen und die Politiker, auch die Welthandelsorganisation unterschätzt haben, dass der Eintritt Chinas und anderer Schwellenländer in das Welthandelssystem im Westen eben auch Verlierer hervorbringt. Arbeiter, die ihre Jobs verloren haben und dann nicht mehr adäquate Stellen gefunden haben. Regionen, die sich deindustrialisiert haben und nicht die neuen Wirtschaftszweige an sich gezogen haben. Das haben wir in Deutschland ganz gut gemeistert, vielleicht besser als in anderen Regionen der Welt, aber aber der Mittlere Westen in den Vereinigten Staaten, auch Teile von Großbritannien, Teile von Frankreich, auch in Deutschland, das Saarland zum Beispiel, die haben unter dieser Globalisierung gelitten und das hat man unterschätzt. Das hat sicher ein Stück dazu beigetragen, dass wir dieses Revival des Protektionismus erlebt haben, dass die Abgehängten jetzt mit ihren Donald Trumps und wie sie alle heißen, eine Person gefunden haben, denen sie ihr Vertrauen schenken.
Ist das also Ihrer Meinung nach, was in Amerika gerade passiert mit den Handlungen von Donald Trump, der jetzt beispielsweise 8,3 Milliarden Dollar auch freimacht für die Forschung, 3 Milliarden in Sachen Corona, für die Eindämmung des Virus? Ist das also der richtige Weg?
Nein, also der Trump-Weg ist nicht der richtige Weg. Trump setzt auf Abschottung, setzt auf Decoupling, also Abtrennen seiner Wirtschaft, zum Beispiel von der chinesischen. Er unterschätzt, dass die Globalisierung ja auch gewaltige Gewinne hervorgebracht hat. Ja, sie hat Verlierer gebracht, aber im Aggregat, also im Durchschnitt, hat die Globalisierung Wohlstand geschaffen, gerade auch in Deutschland, ganz wesentlich, gerade hier im Südwesten, ganz wesentlich. Und es wäre wirklich das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man jetzt die Mauern hochzieht. Auch gesundheitspolitisch sollte man das nicht tun. Wir sollten diese globale Epidemie als eine globale Herausforderung ansehen, die wir gemeinsam besser lösen können, als wenn wir uns hier abschotten und die Grenzen hochziehen. Das hält den Virus nicht auf, macht es aber deutlich schwieriger und teurer, mit den Folgen der Epidemie gut umzugehen.
Das war ein schwarzer Montag an den Börsen. Mal drei Schlagzeilen. DAX droht größter Tagesverlust seit Platzen der Dotcom-Blase. Ölpreis mit größtem Kurssturz seit Jahrzehnten. Bondrenditen in den USA und Deutschland auf Rekordtiefs. Mhm. Überrascht Sie das?
Ja und nein. Also erstens mal sind das natürlich historische Abstürze, das ist klar. Das sind große Reaktionen. Einerseits. Andererseits aber sind die Börsen bis Mitte Februar weltweit hochgelaufen in Gegenden, die man nicht für möglich gehalten hat. Wir haben vor kurzem noch Rekorde gefeiert, währenddem die Realwirtschaft schon im Rückzug war. Industrierezession in Deutschland, Rückgang des Welthandels das ganze Jahr 2019 hinweg, die Corona-Krise in China, all das hat zunächst einmal die Märkte gar nicht beeindruckt. Und jetzt kommt eine sehr heftige Reaktion. Ja, dass sie so heftig ist, ist schon wie richtig und auch überraschend. Aber dass sie kam, das ist wahrscheinlich gar nicht so eigenartig.
Wobei ja von dem einen auf den anderen Tag auch in Sachen Entwicklung dieses Virus gar nicht so viel passiert ist. Ist das letztendlich nur ein psychologischer Effekt?
Da ist sehr viel Psychologie dabei, da ist vor allem auch sehr viel Herdenverhalten dabei. Wenn ein Investor davon ausgehen muss, dass andere Investoren verkaufen, dann wird plötzlich das Verkaufen auch für ihn interessant, weil er ja nicht in St. Da sitzen will und zusehen will, wie sein Portfolio wertloser wird. Also er möchte lieber als erstes aus den Aktien aussteigen. Das Herdenverhalten ist wohl bekannt und auch wohl untersucht. Und damit haben wir es jetzt auch zu tun. Das verstärkt die Abwärtsbewegungen auf Börsen. Das verstärkt dann natürlich auch die Aufwärtsbewegungen. Also dasselbe. Wenn Sie erwarten, dass andere kaufen und die Kurse in die Höhe gehen, dann wollen Sie als Investor auch kaufen, und zwar bevor die anderen loslegen, nicht? Und so gut die Börsen schnell abstürzen können, so gut können sie auch wieder wie ein Phönix aus der Asche hochsteigen. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Börsen sind halt normal volatil, schwankungsanfällig. Das ist im Prinzip nichts Neues.
Jetzt fordern Sie eine Reform des Welthandels. Zynisch gesprochen, kommt Ihnen da so ein Beispiel des Coronavirus für Ihre Forderung vielleicht sogar gelegen, weil er deutlich macht, wie abhängig die Wirtschaft von den Wertschöpfungsketten ist?
Ja, das wäre eine zynische sozusagen Argumentation, weil an dem Coronavirus nichts Gutes ist. Da sterben tausende Menschen daran, die Verunsicherung ist gigantisch, auch die ökonomischen Lasten, die aus dieser Verunsicherung kommen, sind groß. Das hätte ich mir nicht gewünscht, natürlich nicht. Was der Coronavirus zeigt, ist, wie verwoben wir mittlerweile sind. Und ich denke, dass das ein oder andere Unternehmen sich im Nachgang fragen muss, haben wir die globalen Wertschöpfungsketten vielleicht nicht zu stark ausgedehnt? Haben wir nicht auf zu wenige Anbieter gesetzt? Müssen wir uns nicht diversifizieren? Müssen wir nicht mehr Lagerhaltung haben in Deutschland, wo produziert wird? All das werden die Manager sich fragen müssen. Und es wird da eine gewisse Umstrukturierung stattfinden, die auch die Globalisierung ein Stück weit dämpfen kann. Aber ich würde warnen, jetzt zu sagen, die Politik hätte eine Aufgabe, da noch weiter Sand ins Getriebe zu streuen. Sie weiß nicht besser als ein Unternehmer, wie Wertschöpfungsketten gut gestaltet werden. Und sie darf auch nicht die Kosten jetzt vollkommen von den Unternehmen nehmen. Wenn Unternehmen nicht produzieren können in Deutschland, auch nicht verkaufen können, weil sie ihre Wertschöpfungsketten überdehnt haben, dann darf der Staat nicht sozusagen in die Bresche springen, jedenfalls nicht in eine Art Vollkaskoversicherung.
Aber gerade manche Branchen sind so betroffen, dass sie wirklich von ihrer Existenz betroffen sind. Da ist doch ein staatliches Eingreifen, wie ja jetzt auch die ersten Maßnahmen getroffen worden sind, doch sicherlich angebracht.
Absolut, absolut. Also ich meine, dass die sozusagen Restrukturierung von Wertschöpfungsketten den Unternehmen überlassen werden soll. Das soll nicht der Staat machen. Und damit die Anreize auch richtig sind, damit die Unternehmen sehen, wir müssen uns anders aufstellen, darf man nicht mit einer Vollkaskoversicherung rangehen. Aber die Kurzarbeitslösung, die getroffen wurde, ist genau richtig. Es ist auch genau richtig, den Unternehmen Liquiditätshilfen zu geben, dass nicht solvente Unternehmen, die eigentlich gute Produkte verkaufen, gute Geschäftsmodelle haben, wegen eines Zahlungsausfalls, vielleicht aus China, in eine Pleite hineinschlittern. Da haben wir die Instrumente, die sind auch wohl erprobt. 2008 und 2009 haben sie sich bewährt, die werden sich wieder bewähren. Aber das ist auch genau richtig, das ist keine Vollkaskoversicherung. Die Unternehmen werden federn lassen und das müssen sie auch, damit sozusagen sie sich für die Zukunft anders aufstellen und vielleicht ihre Wertschöpfungsketten stabiler gestalten.
Wir hatten gerade über die Maßnahme Kurzarbeit gesprochen. Es gab ja noch den Vorschlag der SPD, die teilweise Soli-Abschaffung um ein halbes Jahr vorzuziehen. Ist das so die Hintertür? Hat man das noch nicht beschlossen, falls es weitere Maßnahmen geben muss? Was glauben Sie?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man das nicht gemacht hat. Da gibt es zwei Gründe. Das eine ist die technische Durchführbarkeit. Wenn wir schon zum 1. Juli für 90% der Steuerzahler kein Soli mehr haben wollen, dann muss das ja auch umgesetzt werden. Das ist nicht so trivial, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das Zweite ist, dass es vielleicht Kräfte gab im Koalitionsausschuss, die sich dagegen gewehrt haben, die darauf hoffen, dass man den Soli zu 100% abschafft. Dieser Kampf ist noch nicht ganz ausgestanden. Jetzt, in dieser Krisensituation, in der wir sind, wäre es ein wichtiges Signal gewesen, zu sagen, wir machen nicht nur ein paar technische Lösungen für die Unternehmensliquidität und für die Kurzarbeit, sondern es gibt auch ein spürbares, sichtbares Signal an die Bevölkerung. Die Wirtschaft wird gestützt, die Haushalte, die Arbeitnehmer werden gestützt, indem man die Steuerbelastung zurücknimmt und etwas früher etwas durchführt, das sowieso geplant ist. Es ist also auch von den finanziellen Kosten wäre das überschaubar gewesen. Und es hätte gezeigt, der Staat ist handlungsfähig, die Große Koalition kann auch große Pakete machen und nicht nur Kleinigkeiten erledigen.
Jetzt sind wir gerade in der Schwierigkeit, dass niemand weiß, wie sich die Pandemie entwickelt, weil wir das so noch nicht erlebt haben. Und die Unsicherheit und die Angst ist natürlich immer ein großes Thema. Angst ist immer ein schlechter Berater. Was könnte es denn noch für weitere Maßnahmen geben, angenommen, das dauert noch ein halbes Jahr, womöglich ein Jahr?
Ja, das ist in der Tat so. Wenn sich Angst ausbreitet, dann werden auch die ökonomischen Schäden sehr viel größer. Die direkten Kosten, wenn Produktion ausfällt, die sind im Vergleich zu den indirekten, die durch Angst, durch Verhaltensänderung ausgelöst werden, klein. Deswegen muss die Politik jetzt auch sehr glaubwürdig kommunizieren und sagen, wir stemmen uns mit den Mitteln, die wir haben, gegen einen Abschwung, damit die Menschen nicht aus der Sorge um die Gesundheit sich jetzt dann auch Sorgen machen müssen um ihre Arbeitsplätze. Und wir haben die Mittel. Das ist ja in Deutschland nach vielen Jahren guter Wirtschaftsleistung und nach vielen Jahren von Überschüssen in den öffentlichen Haushalten möglich. Und deswegen sollte die Politik auch klare Ansagen machen. Olaf Scholz, der Finanzminister, hat das auch gemacht und hat gesagt, im Notfall können wir ein sehr, sehr ordentliches Konjunkturprogramm auflegen, um genau diese Ängste zu nehmen.
Und dennoch, je häufiger beschworen wird, nicht in eine Panik zu verfallen, desto größer scheint eine Panik zu werden. Oder täuscht dieser Eindruck?
Es ist ja immer eine zweischneidige Angelegenheit. Wenn man von großen Paketen spricht, die notwendig wären, dann heißt das ja, das ist die Botschaft auch an die Bevölkerung, da ist was Großes im Gange. Das könnte weite Kreise ziehen und das schürt natürlich dann auch die Angst. Das ist ein Stück weit nicht zu vermeiden. Deswegen ist jetzt wirklich gefragt, dass die Menschen, die sich mit politischer Kommunikation auskennen, dass die richtigen Worte und die richtigen Symbole finden. Bisher klappt das, glaube ich, auch ganz gut. Der Gesundheitsminister kommuniziert sehr besonnen. Die Medien machen mir ein bisschen Sorgen, ja, die natürlich mit der Panikmache auch Geld verdienen. Und das hilft in dieser Situation nicht. Das treibt eher die Kosten in die Höhe, auch die wirtschaftlichen und die psychologischen. Da wäre sozusagen mein Appell an die Medien, ihre Verantwortung wahrzunehmen.
Viel mehr einzuordnen als Panik zu schüren.
Ja, und faktenbasiert vorzugehen. Denn ich meine, wir sollten nicht vergessen, dass so schlimm die Coronavirus-Epidemie ist, aber sie wird kein Massensterben in Deutschland produzieren. Wir werden auch nicht ökonomisch vor die Wand fahren. Es wird Kosten geben, ja, es wird auch Tote geben, in Deutschland viel zu viele. Aber man sollte jetzt nicht den Weltuntergang beschwören. Faktenbasiert und mit einer gewissen Nüchternheit, das wäre ganz gut.
Die Panik war Ihnen auch noch nicht anzumerken. Sie haben mir jetzt eben zur Begrüßung auch die Hand gegeben. Also Sie haben noch keine Angst.
Ja, wie Sie am Anfang sagten, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und man muss ja sagen, Menschen, die mitten in der Mitte ihres Lebens stehen, wie Sie und ich, wir haben typischerweise auch nichts zu befürchten. Da ist das Immunsystem in Ordnung. Wir können diesen Virus wegdrücken. Jüngere Menschen noch viel besser. Es ist wirklich etwas, das für die älteren Menschen ein Problem darstellt, für die, die schon von anderen Problemen geplagt sind, deren Immunsystem nicht gut ist. Ich bin kein Virologe, aber das hört man oft und ich denke, das ist auch richtig. Deswegen das übertriebene Sorge.
Gelassenheit angebracht.
Ja.
Können wir vielleicht mal beispielhaft etwas rausnehmen, um darauf zu gucken, wie das Coronavirus sich auf dem Markt letztendlich entwickelt? Impfstoff ist ein großes Thema. Wenn wir jetzt darauf gucken, da wird es wahrscheinlich auch darum gehen, welcher Staat, welches Land als erstes einen Impfstoff entwickelt, oder?
Ja klar, das ist natürlich auch etwas, wo die Pharmakonzerne gut Geld verdienen können. Ne? In dieser Situation heute, wo viele sich Sorgen machen, wer den Impfstoff als erstes anbieten kann, Patent drauf anmeldet, der hat sozusagen das große losgezogen für Milliardengewinne. Deswegen, und das sieht man aber auch schön, wie Marktwirtschaft und Kapitalismus funktionieren können. Denn dieses Rennen ist ja genau das, was wir brauchen. Dass Pharmakonzerne auf der ganzen Welt jetzt diese Impfung entwickeln wollen, da haben wir die besten Chancen, dass das auch bald funktioniert.
Haben Sie da Einblicke, wie Deutschland da aufgestellt ist? Donald Trump hat gesagt, mehr als 3 Milliarden stellt er für die Forschung zur Verfügung. Das Paket ist mehr als 8 Milliarden Dollar groß.
Ja, wir haben solche Coronavirus-spezifischen Forschungsprogramme für die Pharma jetzt in Deutschland nicht aufgelegt. Auch in der Europäischen Union gibt es keine speziellen Programme dafür. Aber die medizinische Forschung in Europa, auch in Deutschland, ist sehr gut aufgestellt. Da sind wir wettbewerbsfähig international. Wir haben auch führende Pharmakonzerne, auch in Deutschland. Und ich glaube, dass da gute Chancen bestehen, dass in diesem Wettlauf auch Europa und Deutschland mithalten kann. Wer am Ende der Erste ist mit dem besten Wirkstoff, das entscheidet ja manchmal auch einfach nur das Glück. Ja, denn wie bei allen anderen großen Entdeckungen auch, ist nicht alles Wissenschaft und nicht alles nur Finanzierung der Forschung, sondern ein Quäntchen Glück gehört auch dazu.
Was lässt Sie da so optimistisch auf die deutsche Medizinbranche gucken, wo Sie in anderen Bereichen eher kritischer sind und sagen, wir brauchen mehr für die Forschung?
Ja, ich würde auch sagen, dass die deutsche Medizinforschung mehr Geld brauchen kann. Aber dort haben wir ein gutes Zusammenwirken öffentlicher Forschung und privater Forschung. Die Pharmakonzerne haben ja sozusagen eigene Profitinteressen und investieren aus eigenen Antrieben sehr viel in Forschung und Entwicklung. Und das wird in Deutschland gut ersetzt durch Forschung an Universitäten, an außeruniversitären Forschungseinrichten, ob das die Leibniz-Gemeinschaft ist oder andere Max-Planck-Institute zum Beispiel. Und da haben wir ein gutes Ökosystem. Dafür brauchen wir uns nicht schämen. Und ich denke, dass aus diesem System heraus wir erwarten können, dass man in absehbarer Zeit auch einen Impfstoff findet gegen das Coronavirus. Wie lange das dauert, ja, ob es schnell genug kommt, bevor viele Menschen das Leben verlieren, das weiß man nicht. Aber man kann, denke ich, schon optimistisch sein, dass es gelingen wird.
Gerade aber auch im Medizinbereich sieht man, wie abhängig eine Branche von China ist. Auch da betrifft es Medikamente, die letztendlich über Lieferketten nicht mehr bei uns ankommen.
Ja.
Welche Fehler gilt es jetzt zu vermeiden?
Ja, in dem Kontext ist es nicht so sehr das Wissen, sondern es ist die Fertigung, die nach China gewandert ist. China produziert 90% des Penicillins zum Beispiel. Und ich glaube, dass die Pharmakonzerne eine Lehre aus der Krise ziehen werden, nämlich dass es wichtig ist, diese Grundstoffe an mehreren Standorten zu produzieren, um nicht abhängig zu sein von einem einzigen Land. Das werden wir, glaube ich, sehr schnell sehen. Es fehlt ja nicht am Wissen, das ist sofort technisch machbar. Es braucht natürlich Umrüstung von Anlagen und das dauert ein bisschen, aber ich denke, aus dieser Klemme werden wir uns schnell befreien können.
Spüren Sie gerade, dass wir an einem Wendepunkt sind? Wenn man auf die Wirtschaft guckt, wenn man auf ein Bewusstsein guckt, lässt sich das festmachen?
Ich glaube, dass das in der Tat so ist, eine Wende, aber vor allem eine Wende in den Köpfen der Menschen, in der Wahrnehmung. Und das Interessante ist, dass die fundamentalen Variablen sich schon vor 10 Jahren verändert haben. 2008, 2009 sind die statistisch feststellbaren Trendbrüche passiert.
Durch die Lehman-Pleite?
Genau, durch die Pleite der Lehman-Brüder und die große Wirtschafts- und Finanzkrise, dass das Vertrauen erschüttert ist an die Macht der Marktwirtschaft und das Vertrauen in das kapitalistische System ist geschwunden. Aber jetzt erst, 10 Jahre und mehr danach, beginnt sich das politisch zu äußern und steigen sozusagen auch die Kräfte, die in Deutschland die Ränder stärken, obwohl die Gründe dafür, die Deindustrialisierung zum Beispiel in manchen Regionen Deutschlands, das Abhängen weiter Bevölkerungsgruppen schon viel früher passiert ist. In den letzten Jahren war es sogar so, dass es wieder eine Verringerung der Einkommensungleichheit gegeben hat. Aber es dauert eben 10, 15 Jahre, bis sich die Menschen auf neue Dinge einstellen.
Wobei das Auseinanderdriften der Gesellschaft, dass es sich mehr und mehr spaltet, diesen Eindruck, den hat man ja, als wenn das gerade ein ganz extremer Prozess ist.
Ja, genau. Das ist ein Prozess, der sozusagen rund um die Jahrtausendwende sehr rasch vorangeschritten ist. Da ist Deutschland tatsächlich schnell ungleicher geworden. Aber seit 2005 ist dieser Prozess eigentlich in Stocken geraten. Wir sind nicht wieder zurückgekommen in eine sozusagen relativ gleiche Gesellschaft wie in den 90er Jahren, aber wir sind auch nicht weiter ungleicher geworden.
Und es glauben ist Sie nicht?
Nein, die Staaten zeigen das sehr klar. Seit 2005 sind wir auf einem hohen Niveau, das schon. Deutschland ist ungleicher 2005 als früher. Aber wir haben eher eine Seitwärtsbewegung gehabt, mit rauf und runter, das schon. Es oszilliert, aber die Dramatik ist vor 2005 passiert. Und jetzt 2020, 15 Jahre danach, sehen wir, wie diese Ungleichheit in den politischen Programmen Niederschlag findet, wie sie sich im Erfolg von bestimmten Parteien äußert. Das ist eben eine Verzögerung, die haben wir oft so, dass sich Dinge faktisch ändern und erst 15 Jahre später, 20 Jahre später passiert das dann in den Köpfen der Menschen und auch dann an den Wahlurnen.
So spannend wäre dann jetzt der Blick in die Glaskugel. Was passiert denn dann nach diesen 15 Jahren? Wie entwickelt sich so etwas weiter? Lässt sich das auch statistisch ja vermutlich in irgendeiner Form belegen?
Ja, schwierig. Prognosen sind natürlich immer spannend. Man spekuliert über die Zukunft, das ist sehr unterhaltsam, trifft aber meistens nicht zu. Heißt nicht, dass das nicht wertvoll wäre, wenn man in Szenarien denkt, auch etwas lernt über Handlungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren Protektionismus sehen werden. Dass die Gründe, die zu diesem Auseinanderdriften der Gesellschaften geführt haben, vor 15 Jahren, dass die jetzt versucht werden, rückabzuwickeln, in den USA, aber auch anderswo. Wir werden außerdem die Geburt eines neuen Globalisierungsmodells sehen, das stärker auf Dienstleistungen abstellt und so weiter. Das wird sich entfalten und entwickeln und es wird kaum merkbar sein, bis man dann vielleicht in 10, 15 Jahren sieht, wow, wir haben eine neue Globalisierungswelle, keiner hat es bemerkt, plötzlich ist sie da. Das ist dann sozusagen eine positive Nachricht, aber auch die wird, wenn wir schon über Viren und solche Dinge sprechen, auch eine Inkubationszeit haben von 10, 15 Jahren.
Klingt jetzt aber so, als würde sich mehr und mehr in Nischen befinden, so eine Entwicklung, als dass es in einem großen Ganzen abläuft.
Ach, das werden wir sehen. Ich glaube, dass auch die nächste Globalisierungswelle, wenn sie im Dienstleistungssektor passieren wird, eine relativ große Breite entfalten wird. Sicher wie die vorhergegangenen auch.
Haben Sie ein Beispiel, was Sie gerade im Kopf haben, woran Sie denken?
Ja, viele klassische Dienstleistungen von medizinischen Dienstleistungen, von Finanzdienstleistungen, Beratungsdienstleistungen aller Art, Unternehmensberatung, Architektur und so weiter. Das können wir in Zukunft sehr viel stärker handelbar machen. Warum? Weil zum Beispiel die künstliche Intelligenz es erlaubt, Sprachbarrieren sofort und ohne Kosten zu überwinden.
Über eine Plattformökonomie.
Die Plattformökonomie spielt da eine ganz große Rolle natürlich. Sie schaltet die Marktteilnehmer zusammen und die Übersetzung von Sprache, von beliebigen Sprachen in andere beliebige Sprachen, auch das kann die künstliche Intelligenz heute schon sehr gut und in 5 Jahren noch viel, viel besser. Und das wird uns im Dienstleistungsbereich global sehr viel stärker zusammenführen, sodass da auch mehr Handel möglich ist in diesen Bereichen. Und das könnte die nächste große Welle sein.
Seit einem Jahr sind Sie jetzt Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Sie waren vorher beim IFO-Institut in München. Sie waren auch an der Universität in Hohenheim. Sie waren in Tübingen. Was hat Sie letztendlich nach Kiel geführt?
Naja, das Institut für Weltwirtschaft ist ein einzigartiger Ort, um Forschung zu machen zu Globalisierungsthemen. Das ist ja mein Spezialgebiet. Dazu habe ich in Tübingen mich habilitiert. Das Institut für Weltwirtschaft, das 106 Jahre alt ist, ist eben in Deutschland da die Adresse Nummer 1. Und Als die Chance kam, das zu machen, habe ich sie wahrgenommen. Es liegt nicht so sehr an Kiel, das ist jetzt nicht unbedingt meine Traumadresse, da ist Tübingen oder München attraktiver für mich als Österreicher, aber es ist nun mal ein Top-Forschungsinstitut.
Können Sie mal beschreiben, wie dort geforscht wird? Wie sieht der Alltag dort am Institut aus?
Also ungefähr 200 Leute, die da arbeiten, Forscher und natürlich auch viele, die Dienstleistungen für die Forscher erbringen. Wir arbeiten zu den aktuellen Themen, die jetzt sozusagen virulent sind. Virulent passt gut, weil wir die Coronavirus-Krise haben. Das ist für uns ein wichtiges Thema, die Politik auch zeitnah zu unterstützen und zu beraten. Aber wir machen natürlich auch Grundlagenforschung. Da geht es um Fragen, wie wir zum Beispiel CO2-Grenzausgleich gestalten können. Da geht es um die Frage, wenn wir hier hohe CO2-Preise haben, aber andere Länder nicht, wie stellen wir uns da auf? Es geht um die Frage, wie die Globalisierung insgesamt weitergeht. Also eine große Landschaft von verschiedenen Themen, von Global Health, wie wir sagen, bis hin zu Umweltpolitik, klassische Handelspolitik, internationale Finanzen, Migration, das sind die großen Themen.
Wenn Sie gerade diese Themenpalette aufgezählt haben, an welchem Thema arbeiten Sie denn gerade ganz besonders?
Das ist der CO2-Grenzausgleich, der mich stark umtreibt. Das ist ja Teil des grünen Deals von Frau von der Leyen. Sehr riskant, denn wenn wir hier Importe nachbesteuern nach ihrem CO2-Gehalt, dann kann das zu Handelskriegen führen. Handelskriege sind gerade für Deutschland gefährlich. Das ist also ein schwieriges Thema, politisch, aber auch handwerklich. Wie setzt man sowas um, damit es funktioniert? Zweites großes Thema, das mich umtreibt, ist die Reform der Welthandelsorganisation. Die muss flexibler werden, sie muss grüner werden. Auch da stecken große Chancen drin, aber es muss richtig gemacht werden.
Und wenn es heißt, wir sind bis 2050 klimaneutral, was verbirgt sich hinter dem klimaneutral? Wie kann man das umschreiben?
Ja, das ist kaum vorstellbar. Erstens, 2050 ist in 30 Jahren, das ist sehr bald. Das würde bedeuten, dass wir alles anders machen, dass wir uns anders fortbewegen, dass wir anders wohnen, dass die Industrie sich dramatisch umstellt, wie ein Zementwerk CO2-neutral agieren kann, ist kaum vorstellbar. Das gibt's noch gar nicht. Wir müssen anders Strom herstellen. Das ist das, was wir am ehesten schaffen. Das sind also große Umstellungen. So große, wie wir in den letzten 300 Jahren nicht gesehen haben. Eine komplette Ummodellierung des Wirtschaftssystems mit sehr unsicherem Ausgang. Und was wir, glaube ich, gerade in Deutschland nicht vergessen dürfen, Technologien werden hier auch eine Rolle spielen müssen. CO2-Neutralität heißt nicht, dass wir nichts mehr emittieren. Ja, denn für manche Produkte, für die Herstellung mancher Produkte werden einfach CO2-Emissionen anfallen. Wir müssen aber im Gegenzug auch überlegen, wie wir CO2-Emissionen aus der Atmosphäre wieder zurückführen können. Negative Emissions heißt das.
Jetzt sind viele Unternehmer dabei, Deutschland herunterzureden. Sie sitzen jetzt hier und blicken recht optimistisch in die Zukunft. Was lässt Sie so optimistisch blicken?
Naja, also ich will nicht übertrieben optimistisch sein, ehrlich gesagt. Es gibt viele Sorgen, die man sich machen muss um den Standort Deutschland. Wir altern sehr schnell. Die Demografie ist ein großes Thema. Und an dem hängt dann ganz viel, weil eine alternde Gesellschaft auch nicht die Politiker unterstützt, die die großen Zukunftsreformen macht. Ja, da mache ich mir schon Sorgen. Aber ich bin auch optimistisch, weil Deutschland eine starke Unternehmerschaft hat, starke Arbeitnehmer, ein gutes Bildungssystem. Da kann man immer kritisieren. Aber wir wären nicht da, wo wir sind, eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt, auch eine der innovativsten Volkswirtschaften der Welt, wenn wir sozusagen fundamentale Probleme hätten. Wir müssen vieles neu machen, vieles neu denken. Aber im Kern ist die deutsche Wirtschaft gesund. Es hat große Herausforderungen. Aber wir können die, wenn wir sie angehen, auch annehmen und die Zukunft gestalten.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1, Leute.
Sehr gerne.
Eins gehört. SWR.